Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen. Mein Name ist Michael Blume und ich bin ein Beauftragter in Baden-Württemberg. Ich bin aber nicht der Einzige. Beauftragtenwesen ist etwas, das sich entwickelt. Und heute haben wir etwas ganz Spannendes zum Thema, nämlich einen badisch-württembergischen Dialog. Ich habe einen Kollegen da, der was ganz Wichtiges macht als Beauftragter. Alexander Schwarz ist der Opferbeauftragte von Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Alexander Schwarz. Die Bitte, sich kurz vorzustellen und zu sagen, was ist denn ein Opferbeauftragter?
Und ich fange gleich an mit einem herzlichen Dankeschön für die Einladung an Sie, Herr Blume. Ja, ich bin Opferbeauftragter seit jetzt fast 5 Jahren in Baden-Württemberg. War zuvor fast 40 Jahre in der baden-württembergischen Justiz, die meiste Zeit als Staatsanwalt, und habe da natürlich schon im Beruf auch mit Opfern von Verbrechen zu tun gehabt, allerdings aus der neutralen Sicht eines Staatsanwalts. Und als ich dann angerufen wurde vor knapp 5 Jahren und gefragt wurde, ob ich dieses Amt übernehmen will, habe ich nach kurzer Bedenkfrist sofort gerne zugesagt und bin es gerne geworden. Was ich da tue, heißt, ich bin zuständig für die Betreuung von Opfern von schweren Straftaten, also nicht von allen Straftaten, wenn wir auch Ansprechpartner sind, sondern in erster Linie ist mein Aufgabenbereich der, dass ich dann tätig werde, wobei ich immer dazu sagen muss, ich bin da nicht alleine, sondern ich habe eine wunderbare Geschäftsstelle aus 6 Personen, nämlich 2 Juristen, 2 psychologische Psychotherapeutinnen und 2 Verwaltungsmitarbeiterinnen, die dann tätig werden, wenn etwas Großes und damit auch immer etwas Schreckliches passiert ist, nämlich bei Terroranschlägen, bei Amokläufen oder, so ist es definiert, bei sonstigen Großschadensereignissen mit nicht ausschließbar strafrechtlichem Hintergrund, so ist es definiert. Also zum Beispiel ganz schwere Verkehrsunfälle, Flugzeugabstürze, sonstige Katastrophen. Nicht Naturkatastrophen, muss ich dazu sagen. Das haben die rheinland-pfälzischen Kollegen zum Beispiel, die dann nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ja extrem beschäftigt waren. Das würde bei uns die Innenverwaltung machen.
Also das heißt, wenn so ein Großschadensereignis passiert, dann werden Ihr Team und Sie werden quasi informiert und gehen dann vor Ort und helfen den Menschen. Wie kann man sich das vorstellen? Ansprechpersonen, Visitenkarten, Gespräch anbieten?
Also das hat sich bei uns gut eingespielt. Wir haben etwa 1,5 Jahre, nachdem dieses Amt eingerichtet wurde, nämlich im Dezember 21, dem Kabinett vorgelegt und vom Kabinett auch gebilligt, ein Handlungskonzept für diese Fälle. Das hat sich dann leider sehr schnell bewähren müssen, nämlich schon einigen Monat später, im Januar 22, hatten wir den ersten sogenannten Ereignisfall, wir nennen diese Fälle Ereignisfälle, an der Universität Heidelberg, wo ein Student einen Hörsaal betrat und ohne äußeren Anlass eine ihm völlig unbekannte Mitstudentin getötet hat, mit einer Schusswaffe anschließend sich selbst gerichtet hat. Da haben wir das Handlungskonzept zum ersten Mal anwenden können. Das Handlungskonzept bedeutet, wenn wir von so einem Ereignisfall erfahren, entscheiden, ob es ein Ereignisfall ist. In unserem Sinne tut der Abteilungsleiter der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums im Benehmen mit uns. Und wir werden dann sofort tätig. Das heißt, wir rufen nach diesem Handlungskonzept eine sogenannte Koordinierungsgruppe ein, die in der Regel sich spätestens am nächsten Werktag zusammentrifft, immer virtuell zunächst mit allen beteiligten Akteuren, sagen wir es jetzt mal im weitesten Sinne, die je nach Fall dazugehören. Das sind immer Polizei und Staatsanwaltschaft, immer die sogenannte Blaulichtfamilie, also die Rettungsdienste, die da vor Ort waren. Bisher auch immer der Weiße Ring als größte Opferhilfeeinrichtung. Und je nachdem die betroffene Kommune, In Heidelberg, was ich bereits erwähnt habe, war es natürlich das Rektorat der Universität beteiligt, weil die Universität tief betroffen war. Und mit denen erörtern wir dann vom ersten Tag an schon, was zu tun ist. Vor allem wir koordinieren die Hilfeleistungen. Wenn Sie interessiert sind, kann ich ganz kurz zurückgehen auf die Geschichte der Opferbeauftragten des Bundes und der Länder, wie die entstanden sind. Das erklärt nämlich einiges.
Ja, weil ich meine, ich glaube, die meisten verstehen jetzt schon, das ist ja genau, was man sich immer gewünscht hat. Wenn etwas ganz Schlimmes passiert, was alle Institutionen überfordert, dass dann auch jemand kommt. Jetzt verstehe ich so, es gibt natürlich erstmal die Notfallversorgung. Ja, natürlich Polizei kommt rein, Rettungskräfte, vielleicht auch Notfallseelsorge. Aber dann nicht alleine zu sein, nicht quasi fallen gelassen zu werden. Ja, und da stellt sich schon die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass man gesagt hat, naja, das macht halt nicht irgendjemand, sondern dafür brauchen wir Beauftragte. Wie hat sich das entwickelt?
Ausgangspunkt war der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember 2016. Die meisten werden sich leider gut erinnern können, wo ein LKW von einem islamistisch motivierten Attentäter vorsätzlich in den Weihnachtsmarkt gesteuert wurde, mit einigen Toten und Dutzenden oder ich glaube über 80 verletzten Personen und natürlich Hunderten von traumatisierten Menschen, die das alles miterleben mussten. Damals lief es zunächst in der unmittelbaren Hilfe nach der Tat, sowohl in der körperlichen Hilfe, also Notfallversorgung jetzt für die Verletzten, aber auch in der psychotherapeutischen Erstversorgung, in der Notfallseelsorge drunter und drüber. Die damalige Bundeskanzlerin Merkel hat deswegen den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Beck zum Opferbeauftragten für dieses eine Geschehen, für diese eine Tat bestimmt. Er hat nach einigen Monaten einen großen Abschlussbericht gemacht und hat darin empfohlen, dass eben Beauftragte, Opferbeauftragte im Bund und bei den Ländern eingerichtet werden, die für solche Großereignisse die Koordinierungsarbeit übernehmen. Immer wieder zu betonen, wir koordinieren die Hilfe, wir helfen nicht unmittelbar selbst, das können wir und dürfen wir gar nicht, aber wir koordinieren und das ist das Allerwichtigste, damit zunächst auch alle Betroffenen wissen, an wen sie sich wenden können auf der einen Seite, aber auch umgekehrt sie nicht überfrachtet werden mit Hilfsangeboten von mehreren Seiten gleichzeitig.
Mhm. Ah ja, genau, weil das ist ja auch, in dem Moment will man ja nicht noch auch Entscheidungen quasi treffen. Jetzt waren Sie vorher leitender Oberstaatsanwalt. Hilft das oder ist das sozusagen ein starker Perspektivwechsel, dass man jetzt quasi nicht mehr erstmal aufklärt, was vorgefallen ist, sondern die Opfer in den Blick nimmt?
In Wirklichkeit ist es das nicht. Natürlich ist es eine völlig andere Tätigkeit. Ich war die meiste Zeit meines Berufslebens Staatsanwalt. Ich war zum Teil auch Richter oder auch Beamter in der Justizverwaltung. Aber ich habe natürlich immer auch mit Opfern zu tun gehabt. Ich habe selbst 3 Jahre lang, Ende der 1990er Jahre, sämtliche Kapitaldelikte in Karlsruhe, im Stadtkreis Karlsruhe, bearbeitet und habe damit natürlich auch mit Angehörigen von Mord- und Totschlagsopfern unmittelbar zu tun gehabt. Und es war mir damals auch schon ein Anliegen, mit denen zu sprechen. Aber auch wenn man es runterzoomt auf die vielfältigen Bereiche von Betroffenen von Straftaten, Opfer, auch die Opfer eines Diebstahls, eines Raubes und eines Einbruchdiebstahls sind Betroffene, die unter Umständen schwer darunter leiden. Habe ich bemerkt in meinen fast 40 Jahren bei der Justiz, dass sich da einiges entwickelt hat. Als ich angefangen habe, Anfang der 80er Jahre, waren Opfer in der Regel die wichtigsten Zeugen in einem Strafverfahren, aber die Opferperspektive wurde zumindest vom Gesetzgeber nicht so gesehen. Das hat sich gewaltig geändert in der Zeit, die seither vergangen ist.
Ja, ich meine, das leuchtet ein, dass man dann nämlich eigentlich früher sozusagen vielleicht eher auf die Verurteilung vom Täter geschaut hat, ja, aber sozusagen, das war ja auch etwas, was viele Leute ja ein bisschen das Gefühl hatten, dass man da nicht unbedingt gesehen wird. Ich hatte hier schon den Jörg Müller auch im Podcast gehabt aus Karlsruhe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass als Betroffener von digitaler Gewalt gegen meine Familie und gegen mich, dass man da auch manchmal so das Gefühl hatte, man ist dann ein Stück weit alleine und man tut doch alles und da darf man sich auch nicht so richtig verteidigen und dass das ganz wichtig ist, dass man dann Ansprechpersonen hat, Beratungsstellen, HateAid beispielsweise. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch auf Leute zutrifft. Ja, man sieht, da fährt ein Lastwagen Menschen um und kriegt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ja tatsächlich etwas, wo es dann vielleicht auch ganz falsch ist, gar keine Hilfe anzunehmen. Das macht ja was mit den Leuten. Und das war das, was Volker Beck entdeckt hatte damals. Ist das, was er quasi gesagt hat, es braucht solche Strukturen nicht ad hoc, sondern dauerhaft, dass man professionell reagieren kann. Ist das?
Also das ist ja auch mit der Einrichtung des Amtes. In Baden-Württemberg gibt es das Amt des Opferbeauftragten jetzt seit 6 Jahren, seit Mai 2020. Ich selbst habe es ein Jahr später dann übernommen von meinem Vorgänger. Ist es einfach, dass die Hilfsarbeit strukturiert, organisiert den Betroffenen angeboten werden kann. Oberster Grundsatz ist dabei auch, wir drängen uns nicht auf. Die Betroffenen entscheiden bitte selbst. Es gibt Personen, die sagen, ich brauche keine Hilfe. Und es gibt andere, die brauchen von Anfang an eine sehr intensive Betreuung und Hilfe. Beides erfüllen wir. Und ich, in dem Zusammenhang ist es immer auch ganz wichtig zu sagen, gerade wenn man an die psychotraumatologischen Folgen von solchen Taten denkt, die oftmals erst nach Jahren wieder auftauchen. Unser Angebot an alle Betroffenen von solchen Taten gilt unbegrenzt. Es gibt keine Verjährung, es gibt keine Verfristung. Das heißt, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt keine Hilfe, ich glaube, damit fertig zu werden, aber plötzlich nach 2, 3 Jahren aufgrund irgendeines anderen Ereignisses kommt die Person wieder in diese Situation und braucht dann Hilfe, kann sie sich jederzeit an uns wenden und wir werden auch dann ein Hilfsangebot unterbreiten können.
Das finde ich super, weil also das ist etwas, ich hatte 2015/16 Sonderkontingent im Irak geleitet, wo wir jesidische Frauen und Kinder evakuiert haben. Und da war es auch so, dass viele am Anfang gar keine Hilfe annehmen wollten, sondern erstmal im Überlebensmodus waren. Aber manchmal kommen dann Sachen nach Jahren hoch. Und überhaupt zu wissen, dass jemand da ist, der einem helfen würde, kann dann schon ganz, ganz entscheidend sein. Das heißt, die Arbeit erfordert eigentlich auch so das richtige Verhältnis aus Nähe und Distanz. Also man muss quasi zeigen, wir sind da, man kann mit uns sprechen, aber wir drängen uns auch nicht auf und wir machen euch als Betroffene auch nicht zu Opfern, sondern sind dann da, wenn ihr uns braucht. Habe ich das richtig verstanden?
Das haben Sie genau richtig. Da muss ich jetzt auch noch einen Unterschied zu meiner früheren Tätigkeit als Staatsanwalt darstellen. Der Staatsanwalt ist natürlich auch fast verpflichtet, einen Sachverhalt zunächst mal objektiv zu betrachten. Seine Aufgabe ist es, eine Straftat aufzuklären und dann nach seinem juristischen Sachverstand auch zu entscheiden. Gleichwohl ist der Staatsanwalt ja keine Maschine. Es macht einen betroffen. Ich habe auch damals schon, wenn Personen das wollten, jetzt gerade bei Tötungsdelikten, Angehörigen ein Gespräch angeboten. Aber es fand in anderer Weise statt als das, was jetzt stattfindet. Mhm. Und da hat mein Denken sich auch etwas verändert von dem objektiven Betrachter und Entscheider in juristischer Hinsicht jetzt tatsächlich zu einem Lobbyisten für die Betroffenen und Opfer und Angehörigen. Und ich bin da auch in emotionaler Weise jetzt anders verstrickt, als ich es früher war. Also mir gelang die Distanz früher, die notwendig war in meinem früheren Beruf. Aber jetzt halte ich es auch für wichtig, dass ich mit den Betroffenen tatsächlich auch einen engen persönlichen Kontakt aufbaue. Und das haben wir auch. Wir haben auch zum Teil nach Jahren noch jetzt persönlich Kontakt zu den Hauptbetroffenen von diesen Taten, um die wir uns gekümmert haben.
Das finde ich richtig gut. Also in meiner Arbeit erlebe ich das auch oft, dass manche Menschen einfach dankbar sind, wenn der Staat nicht kalt ist, sondern durch Menschen präsent ist, durch Zuwendung präsent ist. Und ich weiß nicht, wie Sie das erleben. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade auch wir Männer lernen sollten, über Gefühle zu sprechen. Also ich sage das auch ganz offen. Auch bei mir war es zum Beispiel so, dass Jahre nach dem Einsatz im Irak, als ich damals Bilder gesehen habe aus Amsterdam, wo es so Ausschreitungen gab, sind auch bei mir ja Erinnerungen aufgestiegen, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, Sorgen, Ängste aufgestiegen. Und ich denke, früher hätte man sowas einfach weggedrückt, aber es ist unter Umständen einfach gut, drüber auch zu sprechen. Wir sind eben alle keine Maschinen, oder?
Es ist wichtig und ich halte es vor allem für wichtig, dass Betroffene merken, es ist jemand da, der ihnen zuhört. Jetzt muss ich wieder darauf zurückkommen. Das kann ich ja allein gar nicht leisten. Ich bin ja ehrenamtlich tätig, insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle. Wir sind ja diversifiziert in unserer Kompetenz, zwei Juristen, zwei psychologische Psychotherapeutinnen, zwei Verwaltungsfachleute. Wir können in dieser Bandbreite auch den Leuten tatsächlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und gerade die psychologische Nachbetreuung von Betroffenen, ich rede jetzt immer vor allem von Hauptbetroffenen, aber auch von denen, die vielleicht nur mittelbar betroffen sind, die mit ansehen mussten, wie letztes Jahr in Mannheim geschehen, ein Auto mit fast 90 Stundenkilometern gezielt auf Menschen zufährt und die umfährt mit zwei Toten und mehreren Verletzten, dass die in die richtige Hilfsangebote vermittelt werden können, damit ihnen auch geholfen wird. Ganz banal, aber auch die materielle Hilfe. Welche Sozialversicherung übernimmt die Erstversorgung, Krankenhausaufenthalte? Welche Sozialversicherung übernimmt die psychotherapeutische Seite, also die Therapiestunden, die ja bezahlt werden müssen und so weiter? Dafür sind dann auch unsere Juristen da, die das helfen können und ich bin sehr dankbar. Und ich halte, um vielleicht das nochmal zur Struktur zu erklären, die baden-württembergische Lösung, die da gefunden wurde. Jedes Land hat das unterschiedlich geregelt, auch je nach Größe. Wir sind ja ein relativ großes Land. Die Geschäftsstelle des Opferbeauftragten, die unabhängig ist, weil wir ja Opferbeauftragter der Landesregierung ist die offizielle Bezeichnung, aber angesiedelt sind mit unseren Räumlichkeiten im Justizministerium. Und die Geschäftsstelle ist personenidentisch mit dem Opferschutzreferat im Justizministerium, das also dann die ministerielle Tätigkeit macht, bis hin zu Gesetzesfragen und so weiter. Und das ist eine ganz geschickte Lösung. So können wir die Schwerpunkte, je nachdem, welche Arbeit da ist, auch auf die Geschäftsstelle verlagern oder wieder auf die eher präventive ministerielle Tätigkeit des Opferschutzreferats.
Ja, auch hier von mir, also große Zustimmung. Ich glaube, da machen wir beide die gleichen Erfahrungen. Das schafft niemand alleine, da brauchen wir Teams. Und ich finde es auch gut, dass wir diese Verknüpfung haben, dass unsere Geschäftsstellen in den jeweiligen Ministerien verankert sind. Denn zum einen haben die sich schon gut verbündet, deswegen sind wir auch heute hier, aber es macht ja auch Sinn, die inhaltliche Arbeit. Und das wäre auch meine Frage. Also ich habe zum Beispiel ganz viel damit zu tun, dass schon Kinder irgendwelche TikTok-Videos sehen und Gewaltvideos sehen. Das heißt, ich wäre ein schlechter Beauftragter, wenn ich sozusagen erst dann einschreite oder etwas zu unternehmen versuche, wenn die Radikalisierung geschehen ist oder die Traumatisierung. Wir versuchen ja auch Strukturen zu verändern, Gesetze zu verbessern. Ist das beim Opferbeauftragten auch gehört das zur Tätigkeit dazu?
Zu der Tätigkeit des Opferbeauftragten nur mittelbar. Unmittelbar gehört es zur Geschäftsstelle, soweit diese tätig wird, als Opferschutzreferat. Die wird eingebunden in sämtliche Fragen des strafrechtlichen Opferschutzes im Vorhinein als Teil der Strafrechtsabteilung. Und wir sind natürlich insofern auch nicht ganz unwichtig, als wir so ein bisschen die Schnittstelle sind zur Politik. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch zu erwähnen, ich habe jetzt zunächst unseren Aufgabenbereich umschrieben bei dem Tätigwerden bei den sogenannten Ereignisfällen. Großereignisfälle, wo jeder und jede hofft, dass sowas in Baden-Württemberg möglichst nicht vorkommt. Es ist jetzt in den 5 Jahren leider viermal vorgekommen in Baden-Württemberg. Aber wir wollen ja auch gut vorbereitet sein auf diese Fälle. Und deswegen ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit als Geschäftsstelle jetzt gewesen, der letzten Jahre, vor allem am Anfang, die Vernetzungstätigkeit mit allen möglichen Kooperationspartnern im Land für den Fall, dass so etwas passiert, damit wir gewappnet sind. Wir haben da ein sogenanntes 3K-Prinzip in Krisenköpfe kennen. Das ist ganz anschaulich, um dass man weiß, okay, jetzt haben wir einen Fall und jetzt muss ich die und die Person Personen oder Organisationen zusammenrufen, um diese Arbeit zu koordinieren.
Die wir das haben. War von der Psychotherapeutin im Team, oder?
Das war von der Psychotherapeutin im Team, die Sie, glaube ich, ganz gut kennen. Ja. Aber wo wir sehr dankbar sind. Und aber dieses Schlagwort in Krisenköpfe kennen macht es, glaube ich, anschaulich.
Ja.
Wir haben viele, viele Gespräche geführt, nicht nur mit anderen beteiligten Ministerien, insbesondere Innenministerium, jetzt als Vertreter der Polizei und der Hilfsorganisationen, aber Sozialministerium, aber auch mit Organisationen, die beteiligt sind. Mit dem Weißen Ring haben wir schon 2020 ein Kooperationsabkommen abgeschlossen als größter Opferhilfeeinrichtung. Einfach deswegen, weil der Weiße Ring auch flächendeckend überall im Land vertreten ist mit regionalen Büros. Wir haben mit der Sozialkasse, mit der Unfallkasse Baden-Württemberg darüber auch Kooperationsabkommen geschlossen, die dann zuständig sind, um einfach jetzt die materielle Erstversorgung im Einzelfall auch übernehmen zu können. Wenn ich hier Dutzende Verletzte habe, die in die Krankenhäuser eingerufen werden, damit man da sich nicht noch drum kümmern muss, wer bezahlt jetzt die ersten Tage oder so etwas.
Ja,
also,
ja.
Also das sind zum Teil ganz verwaltungstechnische Abläufe, aber die sind wichtig. Wir haben mit den Gemeindeverbänden gesprochen, also Städtetag, Landkreistag und Gemeindetag, sodass es jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister im Land sollte unser Konzept auf dem Tisch haben und weiß dann, wenn bei ihm etwas passiert, selbst in einer kleinen Gemeinde, an wen er sich wenden kann. Im Übrigen ständiger Kontakt natürlich in solchen Großfällen mit der Polizei als erste Ansprechpartnerin, mit dem Innenministerium.
Und wir sehen es ja gerade in der Schweiz, zum Beispiel zwischen Schweiz und Italien gibt es gerade Verwerfungen, weil das da eben dann manchmal nicht so gut gelaufen ist. Da wurden Rechnungen verschickt beispielsweise. Und ich glaube wirklich, das ist gut, wenn ein Staat sich da ja nicht nur professionalisiert, sondern vielleicht so personalisiert. In Krisenköpfe kennen, die Kollegin habe ich im wissenschaftlichen Kontext damals schon erlebt und war sehr angetan. Und ich glaube, das stimmt einfach. In der Krise wollen die Leute nicht eine Institution, sondern die Leute nehmen Menschen wahr. Und wenn die zu einer Institution gehören, umso besser. Aber das bedingt sich. Es ist eben dann tatsächlich die Frage vom Kopf, der anwesend ist. Wäre das okay, diese vier Fälle, wenn wir die auf die nochmal zurückblicken? Also
können
den ersten.
Gerne.
Genau.
Vielleicht noch einen Allgemeinsatz vorher. Wenn etwas passiert,
ja,
dieser schwerwiegenden Art, dann werden wir, habe ich vorhin bereits gesagt, sofort tätig. Aber für die alle Betroffenen ist es ganz wichtig. Wir schalten in der Regel am selben Tag noch eine Notfallnummer ein, eine sogenannte 0800er Nummer, und haben dazu auch eine Vereinbarung getroffen mit einem Institut. Diese Nummer ist in der Regel 24 Stunden erreichbar. In ganz großen Fällen, was wir bisher jetzt nicht hatten, wäre sie auch 24 Stunden besetzt. Und die geben wir über alle Medien bekannt, sodass jeder und jede sich an diese Nummer wenden kann und dann sofort, sodass wir umgekehrt tätig werden können, uns mit den betreffenden Personen in Kontakt treten können, um denen zu helfen.
Das macht Sinn. Ich meine, weil das ist natürlich immer die Frage, wer ist alles betroffen? Also jetzt beispielsweise Menschen, die es mit angesehen haben, aber auch Angehörige oder so, das kann man ja am Anfang noch gar nicht wissen, oder?
Nein, und das sind dann auch, wie können wir auch die Betroffenen bekommen, also insbesondere die sehr stark Betroffenen, ich denke jetzt an Angehörige von getöteten Personen, aber auch verletzte Personen und so weiter, da bekommen wir in der Regel die Namen und Adressen. Und die werden auch immer sofort von uns persönlich angeschrieben mit dem Hilfsangebot. Aber jetzt nehmen wir, ich komme gleich auf den Fall zurück, diese Amokfahrt in Mannheim am 1. März letzten Jahres. Da waren hunderte von Personen. Es waren die Planken, die Haupteinkaufsstraße von Mannheim, kurz nach 12 Uhr, also auch in der Mittagspausenzeit, wo viele Leute sich in der Innenstadt aufhalten. Wir hatten 300 betroffene Personen am Schluss, die sich an uns gewandt haben. Die können wir gar nicht ermitteln. Vielleicht Personen, die nur mit ansehen mussten, wie was Schreckliches da passiert ist. Und um die Dimensionen klar zu machen, bei dem furchtbaren Anschlag in Magdeburg am Weihnachtsmarkt Ende 2024 waren 1400 betroffene Personen.
Mhm.
Ja, wo derzeit noch der Strafprozess läuft in Magdeburg, wo ein Mann mit einem gemieteten Geländewagen absichtlich durch den Weihnachtsmarkt gerast ist und Menschen getötet hat.
Also, und das ist ja dann auch, ich meine, der Nachrichtenzyklus ist dann eine kurze Aufregung, dann geht's weiter, aber die Menschen brauchen ja dann weiter oder gerade erst dann vielleicht auch die Hilfe. Das heißt, wir können uns also nicht vorstellen, das sind, passiert etwas und dann hat man 3 Tage zu tun, sondern das sind dann wirklich sozusagen über Monate. Und in Baden-Württemberg war es jetzt also viermal.
Viermal. Wir hatten 4 sogenannte Ereignisse. Ich kann sie ganz kurz darstellen, wenn Sie interessiert
sehr gerne,
sind. Das
sehr
war
gerne.
Der erste Fall war im Januar 2022, ich habe es vorhin bereits erwähnt. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, hat das Kabinett unser Einsatzkonzept gebilligt. Und 4 Wochen später ist das Schreckliche passiert. Ein Student, der offensichtlich psychisch gestört war, der im ersten Semester Biowissenschaften studiert hat, keinerlei Kontakt hatte, er kam aus Berlin, besorgte sich aufgrund eines sehr liberalen, aus meiner Sicht zu liberalen Waffenrechts in Österreich. Er war sehr intelligent, hat ein gutes Abitur ein Jahr vorher gemacht. 2 Langwaffen in Österreich, das geht sehr leicht. Ich will es jetzt nicht darstellen, damit nicht auch andere möglicherweise draufkommen. Aber er hat das rausbekommen, fuhr montags nach Österreich und kam freitags mit 2 Langwaffen zurück. Eine Schrotflinte, soweit ich weiß, und einer sogenannten Pumpgun. Und am Montag fuhr er mit dem Taxi von seiner Wohnung in Mannheim mit den Waffen in der Tasche drin nach Heidelberg, stürmte einen Hörsaal im Gebäude der Biowissenschaftlichen Fakultät, stürmt rein und erschoss eine Kommilitonin, die zur falschen Zeit am falschen Ort war, nämlich zufällig gegenüber der Eingangstür saß, indem er sie in den Kopf schoss. Und anschließend ging er raus und im danebenliegenden Botanischen Garten hat er sich selbst gerichtet. Er hat noch mehrere Schüsse auf weitere Studierende abgegeben, die in dem Hörsaal waren, mit Gott sei Dank körperlich nur leichten Verletzungen, Streifschüsse. Und er hat noch gezielt auf den Dekan der Biowissenschaftlichen Fakultät, der aufgrund des Lärms die Treppe runtergerannt kam, geschossen, hat ihn Gott sei Dank verfehlt und die Kugel ging in ein schwarzes Brett, das an der Wand hing. Das war der Tatablauf. Wenn Sie sehen, dass da eine junge Frau, 24 Jahre alt, sterben muss, weil sie wirklich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, der Täter in seiner psychischen, ich sage es jetzt als Laie, aber offenbar psychischen Verwirrung, einen Hass auf die Menschheit entwickelt und das war der einzige Grund. Er hat noch kurz vorher eine Nachricht abgegeben, ich werde sie alle bestrafen. Das war das Einzige, was man zur Motivlage wusste. Deswegen muss eine junge Frau sterben. Es waren knapp 40 Studierende in einem Hörsaal und die Dozentin, die natürlich genauso traumatisiert waren von dem Ereignis. Das war der erste Fall. Zum Gedenken, und das ist jetzt gerade vor einer Woche passiert, heute vor einer Woche, hat die Universität Heidelberg dankenswerterweise einen Preis ausgelobt, einen Studierendenpreis, der genannt ist nach der ermordeten Studentin Marie-Louise Jung-Preis, der jährlich und für 20 Jahre ist dieser Preisverleihung gesichert, auch finanziell, an eine herausragende Absolventin der Biowissenschaften des Masterstudiengangs gegeben wird. Also eine junge Frau, die aufgrund ihrer Leistungen eine vielversprechende wissenschaftliche Karriere vor sich hat. Und da war jetzt gerade zum 4. Mal, heute vor einer Woche, die Preisverleihung, zu der die Familie der Getöteten immer kommt. Und ich finde das immer sehr schön, ich war bisher auch immer dort, dass die Familie dadurch sieht, unsere Tochter lebt auch ein bisschen in dieser Preisverleihung weiter. Das war der erste Fall, der...
Man lässt dem sinnlosen Hass und der Zerstörung nicht das letzte Wort, sondern...
Nein,
ja,
genau.
Und erhält auch den Namen der
man erhält. Ja. Und es ist gleichzeitig verbunden mit der Idee, es ist eine andere junge Frau da, die nicht das schwere Schicksal der Marie-Louise Jung tragen musste, in jungen Jahren zu sterben aufgrund einer Gewalttat, sondern die eine Perspektive in die Zukunft hat. Und das ist auch für die Familie der Getöteten, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass das eingerichtet werden konnte. Und das ist eine schöne Seite der Gedenken.
Ja, ja.
Jede die Angehörigen von anderen Gewalttaten bestimmen auch immer mit über die Art des Gedenkens, weil wir wollen da natürlich in erster Linie die betroffenen Institutionen, in dem Fall war es die Universität Heidelberg, aber jetzt auch in Mannheim und so weiter, gibt es entsprechende. Lassen Sie mich weitergehen. Wir hatten also im Prinzip jedes Jahr etwas, toi toi toi, bisher im Jahr 26 ist Gott sei Dank noch nichts dergleichen passiert. 2023 geschah dann das furchtbare Verbrechen in Offenburg. In einer Förderschule hat ein 15-Jähriger sich der Waffe, die seine Eltern illegal besessen haben, die Eltern stehen derzeit wegen fahrlässiger Tötung unter anderem vor dem Landgericht Offenburg. Die Verhandlung findet gerade statt. Aber dass die Waffe illegal war, hat der Vater des Täters zugestanden. Wie er an die Waffe rankam, muss das Landgericht rausbekommen. Hat sich dieser Waffe bemächtigt und ist in seine Schule gegangen, hat die Tür zum Klassenzimmer aufgerissen und hat einen 15-jährigen Mitschüler zweimal in den Kopf geschossen. Er hatte noch viel mehr Munition dabei und ist dann rausgerannt, hat auch einen selbstgebastelten Molotow-Cocktail, der zum Glück nicht losgegangen ist, hat ihn nicht anzünden können, in Richtung anderer Personen geworfen und konnte dann von einem zufällig in der Schule anwesenden Vater eines Mitschülers, der ein Elterngespräch hatte, überwältigt und festgehalten werden, bis die Polizei nach wenigen Minuten kam. Gleichwohl, auch da ist ein 15-jähriger junger Mann tot. Wir haben immer noch ständigen Kontakt zur Mutter des Getöteten. Auch da hat ein Gedenken stattgefunden, in ganz anderem Rahmen. Jetzt in der Schule wurde auf Wunsch der Familie ein Baum gepflanzt, sodass man auch noch in einigen Jahrzehnten sehen kann, hier ist ein Mitschüler völlig unsinnig gestorben. Der Täter wurde von einer Jugendkammer des Landgerichts Offenburg dann vor etwa einem Jahr zu einer langjährigen Jugendstrafe verurteilt.
Ja. Ich denke, wir sehen hier schon, dass Waffenbesitz einfach also eine zu weite Verbreitung von Waffen die Ereignisfälle erhöhen kann.
Diese Waffe, aber wir sehen sie ja in den Vereinigten Staaten, wo es mehr Schusswaffen gibt als Einwohner. Wir haben es bei allen schweren Verbrechen immer, ob es legal oder illegal, in dem Fall war die Waffe illegal importiert worden, aber immer mit einer Nähe zu Waffen zu tun. Wenn wir an den furchtbaren Fall, der Ausgangspunkt dieser Schulmassaker war, Winnenden 2008, der leichte Zugang des Täters zu den Waffen, überall haben wir es so. Und jetzt sage ich es aus meiner inneren Überzeugung als früher Staatsanwalt auch, das Waffenrecht kann gar nicht streng genug sein. Mhm. Unser Heidelberger Täter, habe ich vorhin gesagt, kam aufgrund einer relativ laxen Bestimmung des österreichischen Waffenrechts, hat die Möglichkeit, am Montag nach Wien zu fahren und freitags mit zwei Langwaffen zurückzukommen, völlig legal in Österreich erworben. Das sind die Dinge, die mir dann schon Sorgen machen. Und ich meine, ich habe es ja auch Staatsanwalt erlebt, immer bei solch furchtbaren Delikten bestand irgendein Bezug und ein naher Zugang zu Waffen. Ich muss sie gar nicht illegal besorgen in irgendeinem düsteren Milieu einer Großstadt. Die hatten die Waffe, entweder bei sich oder in der unmittelbaren familiären oder näheren Umgebung. Und das erhöht die Gefahr, das stimmt schon.
Sag mal, also wir hatten jetzt Mannheim.
Mannheim, ich sage der erste Fall. Wir hatten Heidelberg und Offenburg. Der dritte Fall war dann Ende Mai 2024, der in der Öffentlichkeit weit bekannt wurde. Das war der islamistisch bedingte Anschlag am Marktplatz in Mannheim, bei dem der Polizist Rufen Lauer, der versucht hat, den Täter zu überwältigen, von dem ermordet wurde. Der Täter ist verurteilt worden. Die Familie ist tief getroffen. Hier ist der besondere Fall gewesen. Es war der erste Fall in Deutschland, bei dem ein Polizist aufgrund eines islamistisch motivierten Attentäters im Dienst ums Leben kam, letztlich stellvertretend für uns alle, weil er eingetreten ist für die Rechte, die die Gesellschaft repräsentieren. Es war eine Demonstration am Heidelberger Marktplatz, Mannheimer Marktplatz, einer Institution, eines Vereins, der nicht verboten ist, aber nicht unbedingt inmitten unserer demokratischen Verfassung besteht, der da demonstriert hat. Gleichwohl hat dieser Polizist die Meinungsfreiheit auch dieses Vereins geschützt und musste dafür sein Leben lassen.
Ja. Mannheim ist ja auch der Marktplatz direkt bei der Synagoge. Ja. Ich bin oft, Mannheim ist leider ein bisschen ein Brennpunkt auch in meiner Tätigkeit und auch weil ich natürlich sehr eng mit der Polizei arbeite und auch oft Schutz bekomme, bin ich damals dann auch hingegangen und habe dort eine Blume abgelegt. Es war schon auch erschütternd zu sehen, dass genau das, also ein junger Mann steht eigentlich für die Werte unserer Gesellschaft ein, der genau die Leute verachten, ja, Vielfalt, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und so weiter. Das ist ja auch nicht immer angenehm, ja, das ist sozusagen, aber ich denke auch, dass das sozusagen einfach gezeigt hat, dass wir alle verlieren, wenn die Freiheitsrechte angegriffen werden. Und das hat es, glaube ich, nochmal sehr, sehr sichtbar gemacht, weil ein junger Polizist, der eigentlich selbst eine sehr offene und zugewandte Person war, musste einen Stand beschützen in einem Konflikt, mit dem er selber nichts zu tun hatte und sein Leben lassen, im Dienst eigentlich für unser Gemeinwesen. Das erschüttert. Ja.
Das ist übrigens bei allen Ereignisfällen, die wir betrachtet haben, schon der Fall. Es unterscheidet ja einen Terroranschlag oder eine Amoktat, unterscheidet sich ja von einem gewöhnlichen, soweit man den Ausdruck verwenden darf, Tötungsdelikt dadurch, dass Täter und Opfer in keinerlei Beziehung zueinander stehen, sondern dass die Opfer schon ein bisschen stellvertretend für die gesamte Gesellschaft betroffen werden, bis hin dazu, dass sie ihr Leben verlieren. Gerade bei Terroropfern ist es offensichtlich, aber auch bei solchen Amokläufen. Und deswegen eine vielleicht auch besondere Verpflichtung der Gesellschaft, jetzt durch unsere Tätigkeit als Opferbeauftragte, besteht, sich um diese Person zu kümmern, weil sie schon ein bisschen repräsentativ oder stellvertretend für uns alle hier zum Opfer geworden sind.
Ja, völlig bei Ihnen. Bei uns sagt man ja so, Rabbi Jonas Sacks hat es gesagt, Antisemitism always starts with Jews, but it never ends with Jews. Also Antisemitismus beginnt immer bei Juden, endet nie bei Ihnen. Wir hatten ja zum Beispiel den Fall Angriff auf die Synagoge in Halle. Ja, der Attentäter kommt nicht durch die Tür und dann ermordet er einfach eine Frau und eine Passantin und einen Mann im Dönerladen. Das heißt sozusagen, sich klar zu machen, Gewalt kann jeden betreffen und man darf sich auch nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern entweder wir stehen gemeinsam ein für eine friedliche, freiheitliche, rechtsstaatliche Gesellschaft, in der Menschenwürde und Sicherheit für alle gelten. Und dann müssen wir eben auch erkennen, das bedeutet, wenn eine andere Person angegriffen wird, dann betrifft mich das auch. Dann kann ich nicht sagen, das ist so. Ich glaube, das ist tatsächlich so dieser Drang zur Externalisierung. Ja, wenn wir uns raushalten, passiert schon nichts. Nein, solche Täter zeigen, es kann jemanden, die junge Frau, die einfach studiert hat oder einen Mitschüler oder eben auch einen diensthabenden Polizisten treffen. Das waren jetzt drei und dann waren noch drei.
Vielleicht zum Mannheimer Fall mit dem ermordeten Polizisten noch eine Besonderheit. Hier war auch der Bundesopferbeauftragte tätig und zwar federführend. Es ist immer dann so, Mannheim war ja eine staatsgefährdende Gewalttat. Wenn der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernimmt, übernimmt auch der Bundesopferbeauftragte grundsätzlich die Tätigkeit der Opferbetreuung, allerdings immer natürlich, weil wir viel näher dran sind an Mannheim als jetzt der Bundesopferbeauftragte in Berlin, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesopferbeauftragten.
Also funktioniert das oder können wir uns das vorstellen wie in Amerika, wenn FBI kommt und dann werden die...
Nein, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ja. Vielleicht auch, wir haben zweimal im Jahr treffen sich die Landesopferbeauftragten und der Bundesopferbeauftragte zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Da werden solche Dinge auch besprochen, damit die Kooperation weiter verbessert werden kann. Völlig problemlos. Also wir kennen, auch da kennen wir die Köpfe in der Krise und wir telefonieren sofort miteinander und wir organisieren, weil wir halt näher dran sind an der baden-württembergischen Polizei oder auch am Tatort selbst, wir organisieren das dann vor Ort und
arbeiten. Das ist dann auch ähnlich wie bei uns. Wir haben die Bund-Länder-Konferenz der Antisemitismusbeauftragten, also einen im Bund oder eine und dann natürlich in den Ländern. Ist das dann also bei den Opferbeauftragten ähnlich? Es gibt dann quasi ein Netzwerk oder wie würde
das? Das ist ein Netzwerk untereinander. Das geht auch dahin. Wir hatten in Mannheim auch betroffene Personen, die aus Hessen oder Rheinland-Pfalz kamen oder auch aus dem Ausland. Oder umgekehrt bei dem Messer-Amok-Lauf in Würzburg gab es auch betroffene Personen aus Baden-Württemberg. Die haben wir dann in der Betreuung übernommen, mit in Zusammenarbeit mit der bayerischen Kollegin. Also das war überhaupt kein Problem und so soll es auch sein. Also deswegen tauschen wir uns auch da regelmäßig auf Bundesebene mit allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern aus. Jetzt im Mai wieder, dann treffen wir uns wieder. Also in der Regel zweimal im Jahr. Also das nur zu bemerken, also wenn da, wobei zunächst immer mal der Landesopferbeauftragte tätig wird in solchen Fällen, weil es immer einige Tage dauert, bis der Generalbundesanwalt entschieden hat, weil ja zunächst abgeklärt werden muss, ist es eine Tat mit einem staatsgefährdenden Hintergrund, in dem Fall Terrorakt.
Ja. Ich meine, da schon jetzt bei diesen drei Fällen, glaube ich, wird allen klar, was da für eine Menge auch Arbeit mit verbunden ist und dass sie auch ein Team brauchen. Ist das zu schaffen im Ruhestand sozusagen als ist es ein Nebenamt, Ehrenamt oder wird es in Zukunft hauptamtliche Opferbeauftragte in den größeren Bundesländern brauchen?
Also ich denke, dass die baden-württembergische Lösung gut ist.
Ja.
Ich habe das Amt gerne übernommen, ich mache es ehrenamtlich, es beschäftigt mich schon, ein, zwei Tage in der Woche sicher, aber es ist gut, wenn ich ein hauptamtliches Team zur Seite habe und ständig mit den Kolleginnen und Kollegen dann im Austausch sein kann. Der Leiter der Geschäftsstelle, jetzt darf ich es mal sagen, ist hier anwesend, Herr Ministerrat Holzner. Und so wie wir uns auf allen Ebenen da austauschen, jederzeit online oder per Telefon, einmal in der Woche bin ich immer in Stuttgart, um mit den Kolleginnen und Kollegen so das Aktuelle zu besprechen, dann geht das gut. Es gibt andere Länder, die haben es anders. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, als mit Abstand ja größtes Bundesland von der Einwohnerzahl her, hat eine hauptamtliche Opferbeauftragte, die jetzt gerade gewechselt hat, die dann aber wahrscheinlich auch umfassend tätig ist. Kleine Länder, ich denke jetzt zum Beispiel an Bremen, da hat der Opferbeauftragte kein Team, ist halt ein kleines Land. Der würde, wenn es dort was passieren würde, wahrscheinlich dann von der Verwaltung intern unterstützt werden. Bei uns ist es halt in der sogenannten Akutphase, das sind die ersten Wochen nach so einem Ereignis, ist schon genügend zu tun und wir bekommen dann auch Unterstützung. Also das geht dann schon.
Wir haben noch einen Fall. Ich kann schon mal sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass Sie dieses Amt ausfüllen, weil man merkt auch, mit wie viel Herzblut Sie und Ihr Team da reingehen und dass es auch so eine Arbeit ist zwischen juristisch und, ich sag mal, herzlich, also mitmenschlich. Aber den vierten Ereignisfall würden unsere Hörerinnen und Hörer sicher noch gerne hören.
Der vierte Ereignisfall ist jetzt etwas über ein Jahr her. Im März letzten Jahres, das ist der vielen wahrscheinlich noch sehr gut erinnerlich sein wird, ein Mann aus Ludwigshafen steigt in sein Auto. Nach seinen Angaben in der Verhandlung wollte er ursprünglich, ich glaube, nach Mainz fahren. Und dann fällt ihm ein, er fährt nach Mannheim. Dort kommt er auf die Idee, biegt in die Planken ein, das ist die Haupteinkaufsstraße von Mannheim, beschleunigt seinen Kleinwagen, fährt nach etwa 200 Metern zum ersten Mal auf eine Straßenbahnhaltestelle zu, verletzt dort einen 2- oder 53-jährigen Mann tödlich, rast weiter, beschleunigt dann zwischenzeitlich auf bis zu 90 Stundenkilometern und fährt am Paradeplatz, das ist der zweite Hauptplatz, nicht weit weg von dem Marktplatz, wo 9 Monate vorher das andere Schreckliche geschehen war, eine über 80-jährige Frau absichtlich um. Die Frau stirbt auch sofort an der Unfallstelle. Dann rast er weiter mit geringer Geschwindigkeit, fährt nochmal eine junge Frau mit einem Kinderwagen an. Sowohl Mutter als Kind sind schwer verletzt gewesen. Rast weiter und wird dann fährt in Richtung des Mannheimer Rheinhafens, gerät dort in eine Sackgasse und ein mutiger Taxifahrer, der ihm gefolgt ist, dem gelingt es mit seinem Taxi, diese Einbahnstraße so zu blockieren, dass er mit dem Auto nicht mehr rauskommt. Er flieht dann zu Fuß weiter und wird wenige Minuten später von der Polizei versteckt unter einem Hafenkran gefunden und festgenommen. Das ist dieses Ereignis. Zwei Tote, mehrere zum Teil Schwerverletzte und, wie ich es vorhin schon gesagt habe, 300 betroffene Personen, entweder körperlich oder seelisch betroffen. Das war vom Umfang her das für uns größte Verfahren. Und da habe ich gemerkt, wir haben dann alle Personen, von denen wir wussten, angeschrieben, Hilfsangebote gemacht. Viele haben sich an uns gewandt. Dann haben wir aber weiter nochmal eine Informationsveranstaltung gemacht. Muss sagen, mit einer großartigen Unterstützung von Seiten der Stadt Mannheim, insbesondere auch des Oberbürgermeisters persönlich, der zum zweiten Mal betroffen war. Ich habe zu Mannheim eine besondere Beziehung, denn die letzten 6,5 Jahre meines Berufslebens habe ich in Mannheim verbracht als Leiter der Staatsanwaltschaft. Insofern kannte ich die Verhältnisse in Mannheim, die Sie schon angesprochen haben, auch ein bisschen. Mannheim hat da Probleme, wahrscheinlich wie keine andere Stadt in Baden-Württemberg. Dass die großartige Unterstützung, dass die Stadt Mannheim uns den großen Ratssaal zur Verfügung gestellt hat, der Oberbürgermeister selbst kam und wir nochmal einen Informationsabend mit betroffenen Personen gemacht haben, wo zwar nicht sehr viele kamen, aber viele, die vorher sich nicht getraut hatten, sich an uns zu wenden und wo wir dann nochmal einige Personen angetroffen haben, denen wir wirklich helfen konnten, sowohl mit psychotherapeutischer Seite, aber auch finanziell.
Herr Schwarz, das war ein großartiges Gespräch, ein echter Dialog. Meine Kollegin, die heute da ist, ist auch Mannheimerin, mit Mannheim eng verbunden. Und ich glaube, den Hörerinnen und Hörern ist eben bewusst geworden, dass so diese abstrakten Themen, Kriminalität, Terrorismus, Antisemitismus, am Ende des Tages immer ganz konkret werden. Es geht um echte Menschen, es geht um Städte, es geht um Lebenszusammenhänge, ja, Universitäten, Marktplätze. Und ich glaube wirklich, es ist gut, wenn man dann auch da ist und wenn man für Menschen da ist und ihnen auch die Möglichkeit gibt, zu Wort zu kommen. Das kann manchmal dauern, die Erfahrung machen wir auch. Aber schon die Tatsache, dass es jemanden gibt, der beauftragt ist, zu helfen und wo auch Profis, hauptberufliche Profis an der Seite stehen, macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ich bin sehr, sehr froh, Sie als Kollegen zu haben. Ich finde das Amt auch unglaublich wichtig. Ich finde es auch interessant, wie sich sozusagen diese Beauftragungen weiterentwickeln. Und ja, ich danke Ihnen auch einfach, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aus dem Badischen nach Stuttgart gekommen sind zum Podcast. Und mein Eindruck war, Sie haben sich wohlgefühlt.
Zum einen nochmal herzlichen Dank für die Einladung, zum zweiten wegen Ihrer Bemerkung, wir sind das Land Baden-Württemberg. Ich bin ein ganz überzeugter Südweststaatler und deswegen habe auch in den 90er Jahren schon 6 Jahre meines Berufslebens hier in Stuttgart verbracht. Also ich fahre gerne hierher und es gibt auch eine Abwechslung. Dann herzlichen Dank für die Einladung, vielleicht auch nochmal als Resümee. Bitte scheuen Sie sich nicht, auch wenn Sie sonst in irgendeiner Form von einer Straftat betroffen sind. Wir betreuen auch Einzelfälle, die wirklich problematisch sind. Und dazu vielleicht auch als letzte Bemerkung noch, wo ich der Politik wirklich sehr dankbar bin. Der Landtag hat auf Initiative der bisherigen Regierung im letzten Jahr bei den Staatsanwaltschaften des Landes 17 regionale Opferschutzbeauftragte eingerichtet, die vor allem dafür tätig sind, wenn vor Ort Probleme besteht, die Arbeit zu machen, die wir für die großen Fälle hier von Stuttgart aus organisieren können. Das Angebot gibt es. Das Land ist bemüht, den Opfern von Straftaten zu helfen, worüber ich sehr froh bin. Vielen Dank aber auch Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. The Land hält zusammen, ja. Und die Hörerinnen und Hörer auch außerhalb von Baden-Württemberg sehen, auch Badener und Württemberger kommen super miteinander aus. Es gibt also Hoffnung. In diesem Sinne, alles Gute.
Ja, herzlichen Dank.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.